Guten Abend, liebe Geschwister, herzlich willkommen zur Bibelstunde, zum Bibelstudium. Und ich denke, es ist uns allen bewusst, dass wenn Gott zu uns reden will oder soll, so, wenn Gott zu uns reden soll, dann müssen wir uns ihm öffnen und nur er kann uns wirklich erreichen. Also deshalb, es ist so wichtig, dass wir jetzt nicht nur hören, Worte des Menschen, das wird uns nicht weiter helfen, sondern dass wir uns öffnen für das Wort Gottes, dass wir über die Gedanken Gottes uns Gedanken machen, über seine Pläne. Und ich wünsche uns allen dazu viel Freude dabei und lasst uns jetzt mit Gebet beginnen. Wir stehen dazu auf. Unser heiliger Gott, wir beugen uns in unserem Herzen vor dir und bekennen, dass wir nichts sind und dass du zu uns redest. Das ist immer ein großes, großes Wunder und wir genießen es, dass dein Wort lebendig ist, dass es frisch ist, dass es zu vielen Generationen vor uns geredet hat und auch zu uns heute. Und danke dir, dass dein Wort auch heute eine Kraft hat, die uns verändern kann. Und wir wollen uns unter dein Wort stellen. Wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich, dass wir uns konzentrieren können, auch wenn wir vielleicht müde sind oder angeschlagen oder angefochten, dass wir es uns doch auf dein Wort konzentrieren. Segne du uns und danke dir für diese gute Zeit, in der wir leben. Amen. Ich habe in der letzten Bibelstunde eine Aussage sehr, sehr stark betont, besonders betont. Und mit dieser will ich heute auch beginnen und auch weitermachen. Ich habe gesagt, unsere Gemeinde, aber auch unsere Gesellschaft braucht gesunde, starke, junge Frauen. Das ist mal eine Ansage, das ist schon eine starke Behauptung. Ist das wirklich so? Wollen wir, dass unsere jungen Frauen stark sind, dass sie gesund sind natürlich, aber dass sie in dem Sinne stark sind, eine gewisse Stärke mitbringen? Wollen wir das? Ich denke, das war nicht immer so gewünscht. Auch nicht immer wurde es so gesehen, auch nicht immer, schon gar nicht immer so gelebt. Es ist eigentlich schon erschreckend, wie viele Fehler die Männer im Umgang mit Frauen im Laufe der Geschichte gemacht haben. Auch im Laufe der Kirchengeschichte. Auch gläubige Männer haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Bis heute machen sie sehr grobe Fehler im Umgang mit Frauen. Aus meiner Sicht ist es dann kein Wunder, dass dann irgendwann die Emanzipationsbewegung kommen musste. Das war eine ganz völlig normale Schlussfolgerung. Es ist immer so, wenn eine Partei zu viel Herrschaft ausübt, andere unterdrückt, dass dann die unterdrückte Gruppe irgendwann aufsteht und sagt, so nicht, das geht nicht weiter. Es gibt auch genug andere Beispiele, die das belegen. Vieles, was Männer im Laufe der Geschichte gemacht haben, hat Gott sich so nicht vorgestellt. Manchmal denken wir Männer, das hat sich Gott so vorgestellt, aber das war vieles, war es überhaupt nicht so. Zum Beispiel die selbstherrliche Dominanz über die Frauen. So hat sich Gott das nicht vorgestellt. Oder Verachtung von Frauen. Oder wenn wir Frauen reduzieren auf bestimmte kleinen Lebensbereiche und sagen, so, das ist dein Lebensbereich. Das hat sich Gott auch so nicht gedacht. Oder dass Männer denken, dass sie mehr wert sind als Frauen. Das ist ein völliger Unsinn. So hat es Gott nicht gewollt. Das ist eher der Fluch der Sünde. Und Gott sei Dank, dass in der Gemeinde soll jetzt wieder die Ordnung Gottes immer mehr einkehren. Hier kommt die Idee Gottes wieder ans Licht, soll ans Licht kommen. Und liebe Geschwister, ich mache uns Mut, unsere Einstellung zu den Frauen über die Frauen oder unser Frauenbild klar ins Licht Gottes stellen und uns zu prüfen. Leider haben auch wir Christen sehr oft einen weltlichen Umgang, wenn wir an Frauen denken, so wie wir sie einschätzen. Und wenn wir das nicht ändern, dann verpassen wir einfach sehr, sehr viel. Es ist einfach jammerschade, wenn wir das nicht beachten, weil unsere Familien werden dann geschwächt. Wenn wir schwache, junge Frauen haben, dann sind auch die Familien geschwächt, dann ist auch unsere Gesellschaft geschwächt, auch unsere Gemeinde geschwächt. Und das Schlimmste, was passieren kann, wir verpassen den Willen Gottes, weil Gott hat es so nicht gedacht. Vor uns liegt heute ein ganz hartes, oder ein, nicht ein ganz hartes, sondern ein ganzes Stück Arbeit. Und ich werde heute die Begriffe nicht so in die Tiefe gehen, sonst kommen wir wenig voran, sondern ich werde versuchen, die Idee Gottes immer wieder durch diese Begriffe aufleuchten zu lassen. Vielleicht werde ich manche Fragen aufwerfen, die wir auch in der Zukunft einfach überlegen, nachdenken und neu überdenken sollen. Der Text steht in Titus, Kapitel 2, Verse, ich lese jetzt ab Vers 3, aber eigentlich betrachten werden wir 4 und 5. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Unser Text steht dann ab Vers 4. Sie sollen aber Gutes lehrend die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Hier zeigt uns das Wort Gottes einige Bereiche auf, worin eine junge Frau fit sein soll, stark sein soll. Wenn sie das lebt, diese Eigenschaften lebt, dann kann man sie mit Recht als eine heilige, als eine gesunde, als eine starke Frau bezeichnen. Mannliebend, das war so die erste Qualität, die wir letztes Mal angeschaut haben. Hier haben wir zwei Aspekte uns angeschaut. Es geht um die Liebe zum eigenen Mann. Und diese Liebe soll erhalten und gefördert werden. Und junge Frauen sollen darauf achten, dass sie keinen Ersatz für ihren Mann in Gedanken sich irgendwie bilden. Es kann ein Vorbild sein, ein anderer Mann sein, wo man höher achtet als seinen eigenen Mann. Das sollte nicht sein. Und der zweite Aspekt, die Liebe, die hier beschrieben wird, wird mit der Freundesliebe definiert. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Liebe junge Frau, sei deinem Mann eine Freundin. Das ist ein schöner Gedanke. Dann bleibt deine Beziehung immer frisch, weil Freunde immer viel, viel Freude am Leben haben, auch Spaß erleben. Freunde, das kennzeichnet eine Freundschaft aus. Da ist Frische, da wird immer irgendwas unternommen. Das ist eine gute Freundschaft. Achten wir bitte darauf, dass diese Eigenschaft mannliebend an erster Stelle in dieser Aufzählung steht. Und da gehört sie auch hin. Ein Fehler, den junge Mütter oft machen, dass wenn sie dann Kinder bekommen oder wenn Kinder geboren werden, dass sie die Kinder ihren Männern vorziehen. Dann wird die Beziehung zu einem Kind so wichtig, dass die Beziehung zum eigenen Mann vernachlässigt wird. Eine Mutter meint es natürlich sehr gut. Das ist ein guter Gedanke, dass sie für die Kinder da sein will. Aber das Beste, was ihr, liebe junge Mütter, euren Kindern geben könnt, ist, dass ihr eure Männer liebt. Das ist das Beste, was man einem Kind geben kann. Das ist das beste und wichtigste Vitamin, das ein Kind braucht. Da entwickeln sich die Kinder am gesündesten. Und keine Angst, es wird ihnen dabei nichts entgehen. Wisst ihr, Kinder genießen es, wenn sie sehen, dass die Eltern sich wie Freunde verstehen und gut miteinander leben. Das kann ein Kind richtig einsaugen. Das schaut die Eltern an und sieht, es ist alles in Ordnung zwischen Mama und Papa. Jetzt an zweiter Stelle kommt Kinder liebend. Nun, auch das, wenn wir jetzt zunächst mal lesen, ihre Kinder lieben, das ist ja völliger Selbstläufer. Das ist doch völlig normal. Eine Mutter liebt immer ihr Kind. Wie kann es anders sein? Welche Mutter tut das nicht? Nun, es gibt tatsächlich Mütter, die dieses Unmögliche hinbekommen. Sie lieben ihre Kinder nicht. Es gibt sowas. Meistens kommt es aus einer tiefen emotionalen Verstörung oder geistigen Verstörung. Da kann einiges zusammenkommen. Aber das ist nicht das Thema heute hier. Hier, wenn wir das lesen, wird uns wie bei der Liebe zu den eigenen Männern eine besondere Liebe zu den Kindern aufgezeigt. Jetzt eine kurze Frage vorab an die jungen Menschen unter uns, so dieses Eck. Könnt ihr eure Eltern als Freunde bezeichnen? Könntet ihr eure Eltern als Freunde bezeichnen? Das ist eine Frage, auch an alle anderen. Wenn wir uns zurückerinnern, könnten wir unsere Eltern als Freunde bezeichnen? Das ist in manchen Familien undenkbar. So ein Gedanken darf man gar nicht haben. Die Eltern haben oft Angst, dass sie dadurch die Autorität verlieren bei dem Kind. Ich bin ein Vater und kein Kumpel, kein Freund. Aber hier im Wort Gottes ist es wieder einmal so, wie wir es nicht denken. Hier wird gerade das wieder aufgezeigt. Hier spricht der Text genau über diese Freundesliebe zu den Kindern. Junge Mütter sollen es lernen, ihren Kindern mit der Liebe einer Freundin zu begegnen, wie eine Freundin sein. Nun, natürlich ist das im Kleinkindalter nicht möglich. Wie soll man einem Kind, ja, da spielen die Freundschaften auch keine solche besondere Rollen. Aber wenn ein Kind in die Schule geht, dann ist es schon anders. Dann ist es schon möglich. Dann bekommt das Kind spätestens ab der zweiten Klasse, dann kommen schon Freunde ins Spiel, in das Leben. Und wie schön ist es, wenn Mama die Freundin ist, wenn das Kind von der Schule kommt und sich ausweinen kann vielleicht, weil es jemand beleidigt hat. Wie gut ist es, wenn ein Kind sagen kann, wie zu einer Freundin, ich habe Angst, in die Schule zu gehen. Das ist ja eine Freundschaft, wenn man ohne Angst das sagen kann einander. Und je älter die Kinder werden, umso mehr brauchen sie Mama als Freundin. Eine Mama, mit der man über alles reden kann. Hier müssen wir nur aufpassen als Eltern, dass wir nicht wenn ein Kind schon über alles mit uns redet, dass wir diese Information missbrauchen, dass wir sozusagen das Kind kontrollieren. Jetzt wissen wir alles über das Kind, weil Freunde teilen ja wirklich alles miteinander. Und wenn ein Kind sich öffnet, dann dürfen wir das nicht benutzen als Mittel. Oh, jetzt weiß ich alles über dich und jetzt werde ich dich erziehen. Dann hört die Freundschaft schnell auf. Nun, es ist klar, Freundschaften können wir niemand aufzwingen, auch unseren Kindern nicht. Aber wir als Eltern und die Mütter können ihren Kindern Freundschaft schenken. Ich kann nicht erwarten, dass ein Kind sich mir öffnet und sagt, ich will, dass du mein Freund bist, aber gleichzeitig verschlossen sein, von mir nichts preisgeben. Freundschaft schenken, das heißt, ich lasse das Kind auch an meinem Leben teilhaben. Ich erzähle meinem Kind auch Dinge, die mich bewegen. Natürlich, ganz natürlich, immer dem Alter entsprechend. Das dürfen wir nicht verwechseln. Wir können einem kleinen Kind nicht alle unsere Probleme des Lebens erzählen. Aber wenn wir da weise sind, dann können wir ein Kind sehr gut gewinnen. Nun, ich bin nicht sicher, ob dieser Gedanke bei uns wirklich uns so bekannt ist und auch geläufig und dass wir ihn zulassen wollen. Aber wisst ihr, ich bin ja auch, ja, ich gehöre zu den Älteren und doch habe ich immer wieder guten Kontakt auch zu jungen Leuten und es entwickeln sich immer wieder Gespräche mit jungen Menschen. Und ich beobachte, wie junge Menschen es sehr schätzen, wenn sie ihre Eltern als Freunde benennen können. Und ich erlebe junge Menschen, die sehr traurig sind, wenn sie darüber erzählen, dass ihre Gespräche mit den Eltern immer nur in Konflikten stattfinden. Das genießt keiner, auch junge Menschen nicht. Nun, diese Freundschaft muss man sehr früh aufbauen. Und es kann sein, dass wir es verpasst haben. Auch ich kenne Phasen, wo man es einfach verpasst hat, die Freundschaft zu pflegen. Aber es gibt immer ein Zurück. Auch wenn die Kinder bereits erwachsen sind, es gibt immer wieder diese Möglichkeit und wir dürfen immer wieder anbieten, unseren Kindern, auch erwachsenen Kindern, unsere Freundschaft. Ich möchte uns dazu viel, viel, viel Mut zusprechen. Machen wir das. Lassen wir uns darauf ein, auf diesen Gedanken. Als dritte Eigenschaft begegnet uns hier im Text Besonnenheit, Besonnensein. Nun, diese Eigenschaft haben wir jetzt schon mehrmals angeschaut in verschiedenen Gruppen. Sie kommt ja fast in jeder Gruppe vor. Wenn wir dann in den Text schauen, wenn ihr jetzt reinschaut ab Vers 11, da beschreibt Paulus, wie diese Besonnenheit von Gott produziert wird. Es ist erschienen, die heilsame Gnade und so weiter. Und dass Gott Besonnenheit bewirkt. Hier im Text werden wir aufgerufen, besonnen zu sein. Und das ist ein interessantes Prinzip Gottes. Beide Seiten, der Mensch und Gott, arbeiten am gleichen Ziel. Nicht nur Gott gibt Besonnenheit, sondern der Mensch muss sich auch besonnen benehmen oder sich bemühen um Besonnenheit. Nun, welche Rolle spielt die Besonnenheit bei jungen Frauen? Ich denke, eine große. Die Besonnenheit hilft, starke Emotionen vernünftig zu lenken. Junge Frauen sind emotional sehr stark ausgeprägt. Und das ist gut, das ist überhaupt keine Kritik. Aber es kann auch schwierig werden. Die eigenen Emotionen, Gefühle, die können einem richtig erdrücken, wenn man nicht aufpasst. Weil auf eine junge Frau sehr viele Aufgaben zukommen, Haushalt, Kinder, Mann und Gemeinde und so. Vieles stürmt auf eine junge Frau neu ein. Und wenn jetzt in diesem Moment, wo sie sehr viel Arbeit hat, Kritik kommt, und oft ist es so, wenn man was macht, dann macht man was falsch und dann kommt Kritik, dann bricht diese emotionale, die Gefühlswelt zusammen bei einer jungen Frau. Und sie sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Ich bin die Schlechteste, weil wenn ich die andere anschaue, sie schaffen es, ich schaffe es nicht. Niemand liebt mich. Und ich selbst kann mich nicht leiden. Ohne Besonnenheit beginnt so ein Weg der Selbstzerstörung. Dann man beginnt sich selbst zu zerstören, kaputt zu machen. Und wenn eine junge Frau, wenn eine junge Mama sich selbst zerstört, dann geht die ganze Familie kaputt. Die Besonnenheit hilft, diese Gefühle, die da sind, zu sortieren. Zum Beispiel sagt eine junge Frau, okay, ich komme mit meinen Aufgaben gerade gar nicht zurecht, aber ich bin ja nicht allein. Ich habe ja einen guten Mann. Ich habe Freunde, an die ich mich wenden darf. Oder sie sagt, ja, ich wurde jetzt kritisiert, ich habe wirklich einen Fehler gemacht. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich nicht geliebt werde. Ich werde sogar sehr, sehr geliebt. Ich werde von Gott geliebt und das gibt mir Stärke. Also die Besonnenheit gibt einer jungen Frau viel Festigkeit und zwar in einer Zeit, wo sie gerade Fehler macht. Besonnenheit hilft, sich nicht verrückt machen zu lassen, trotz eigenen Fehlern. So, jetzt haben wir drei Eigenschaften hinter uns. Vielleicht gibt es eine Bemerkung dazu oder ein Gedanken, bitte. Frage darf man auch stellen oder vielleicht noch ein Beispiel sagen. Bitte fühlt euch frei. Wenn es zu praktisch ist, dann ist es gar nicht so einfach. Ja, ja Arno, vielleicht, da gibt es ein Mikro, einen Moment.
Eltern und Kinder und Freundschaft zwischen Eltern und Kindern ist natürlich gut und richtig. Was nicht geht, ist Kumpel zu sein. Als Eltern darfst du kein Kumpel sein deinem Kind gegenüber. Du kannst Freund sein, sollst Freund sein, aber du sollst väterlicher oder mütterlicher Freund sein. Denn egal wie, du trägst auch Verantwortung deinen Kindern gegenüber. Deshalb diese Freundschaft, ja, aber gesund, ja. Nicht kumpelhaft.
Ja. Ja, wir denken da manchmal in Extremen. Wir denken entweder Vater oder Mutter, oder Kumpel und das so und Kumpel geht gar nicht und deswegen dann gar nicht Freundschaft, ja, und die Freundschaft ist etwas sehr Gesundes, ja, so ist ein klar, wir bleiben immer Eltern, ja, wir können uns nicht auf die Stufe herabbeugen und sagen, so jetzt bin ich nur Freund, das wird ja auch nicht stimmen. Aber die Art, wie wir den Kindern begegnen, da wird so beschrieben in dieser Liebe, ja, das so ein freundschaftlich begegnen, versuchen sie zu gewinnen. Aber danke für die Bemerkung. Gut. Der vierte Bereich, der eine junge Frau zu einer heiligen Frau macht, ist Keuschheit. Vorab zwei Bibelstellen, die dieses Wort auch gebrauchen. Hier in dem Zusammenhang bei einer jungen Frau. Und jetzt bitte ich das aus der Jugend vorgelesen wird. Ich hoffe, dass es sichtbar ist, ja.
Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch alle eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen.
Genau, das war eine Bibelstelle aus 2. Korinther 11, Vers 2. Hier wird von der Gemeinde als Ganzes gesprochen. Paulus eifert, aber vielmehr eifert Gott darum, dass Christus eine Braut bekommt, die keusch ist, die rein ist. Das ist Gottes Wunsch. Eine keusche Braut ist hier in dem Zusammenhang, ist die, die allein die Gunst ihres Bräutigams sucht. Das wird als eine keusche Braut benannt. Eine Braut, die auch für andere Beziehungen offen ist, die können wir niemals keusch nennen. Ja? Die sagt, okay, hier ist mein Bräutigam, aber ich bin auch für andere offen. Das geht gar nicht. Eine zweite Bibelstelle, ganz kurz, 1. Timotheus 5, Vers 22.
Halte dich selber rein.
Dieses Wort, dieser Aufruf ist von Paulus an Timotheus. Rein, hier steht rein, das ist dasselbe Wort wie keusch. Wir sehen, dass die Keuschheit, wie auch andere Anforderungen, nicht auf ein Geschlecht spezifisch ist, nicht jetzt für Frauen. Keuschheit, das ist ein Thema für Frauen. Also das sehen wir aus der Bibel. Keuschheit ist ein Thema für uns alle. Gott erwartet es von uns allen. Hier bei den Frauen wird es besonders betont. Und es wird hier auch, es ist so wie bei den jungen Männern, so auch hier, diese Anforderung, sie richtet sich gegen den Trend oder gegen eine Gefahr. Und junge Frauen sind in einem gewissen Sinne hier besonders gefährdet. Die Gefahr, in der junge Frauen stehen, ist, dass sie von der Gesellschaft so geprägt werden, dass sie für alle attraktiv und begehrenswert sein müssen. Das ist doch das Thema unserer Zeit. Du musst so sein, so aussehen, dass du für alle begehrenswert bist und alle wollen dich haben. Und die Schönheitsindustrie verdient sich dadurch eine goldene Nase. Und dieser Gedanke ist wie Gift, der eingeflößt wird in die jungen Frauen. Es wird gesagt, sinnbildlich wird gesagt, erst wenn du gut aussiehst, dann erreichst du auch was. Klar, okay, dann muss ich mich bemühen, gut auszusehen für die anderen. Oder es wird so gesagt, zeige, was du hast, dann liegt dir die Welt zu Füßen. Dann eroberst du alle. Ich erinnere mich an einen Arbeitskollegen, das war schon sehr, sehr lange her, aber das ist mir einfach im Gedächtnis geblieben. Er erzählte mir voller Frust Folgendes, seine Gefühle. Er sagte, meine Frau macht sich immer unendlich schön, wenn sie in die Stadt geht. Für mich zu Hause macht sie das nie. Für wen macht sie das? Für die Fremden? Dieser Kollege, er wusste nichts von Gott, war von Jesus, von der Botschaft, aber er hat diesen Gedanken der Keuschheit sehr, sehr gut benannt. Für wen machst du dich schön? Eine keusche Frau ist nicht eine Frau, die überhaupt langweilig ist, unattraktiv, prüde ist. Nein, eine keusche Frau kann sehr sinnlich sein, aber nur für ihren Mann. Unkeusch ist, laut der Bibel, wenn die junge Frau die Adresse vertauscht, dann ist sie unkeusch. Und wo kann man unkeusch sein, in welchen Bereichen? Man kann in der Sprache zum Beispiel unkeusch sein. Wenn man so zweideutige Bemerkungen macht, das kann unkeusch sein. Man kann im Aussehen, eine junge Frau kann im Aussehen unkeusch sein, wenn man zu viel Haut zeigt, zu tiefe Einblicke gewährt in seinen Körper. Das ist unkeusch, laut der Bibel. Man kann in seinem Verhalten unkeusch sein, wenn man zu viel Nähe sucht zum anderen Geschlecht. Wenn man an falschen Orten ist, wo in eine Disco geht, in eine Szenenkneipe, wo, ja, also das sind alles vom Verhalten, das passt nicht, das kann unkeusch sein. Wenn wir die Sprüche in der Bibel lesen, dann wird davor sehr, sehr, sehr stark gewarnt. Und wann warnen sie, warum warnen sie, wenn es an die falsche Adresse geht? Warum machst du das für die Fremde? So heißt es dann. Ja? Nun, ich denke nicht, dass unsere jungen Frauen dass irgendwie ihre weiblichen Reize bewusst damit spielen, also das glaube ich nicht, dass gläubige Menschen, junge Frauen das machen. Ich sehe die Gefahr eher so bei uns, dass diese Empfindlichkeit auf diesem Gebiet der Keuschheit aufgrund dieser Prägung von außen immer mehr abnimmt. Junge Frauen, ist es euch bewusst, dass die Gesellschaft, dass die Welt es euch nicht danken wird, wenn ihr das alles zulässt, wenn ihr an ihre Adresse euch verhält. Vielmehr wird das so sein, sie wird euch eure Kraft, eure Würde aussaugen. Weil die Welt will nicht die Person, sie sieht in euch ein Objekt, nicht die Person. Und die Keuschheit bewahrt euch vor diesem Blutsaugern. Kämpft für eure Reinheit und schenkt eure Sinnlichkeit euren eigenen Ehemännern. Und eure Ehemänner, die lieben euch als Person, als ganze Person. Die fünfte Eigenschaft einer starken, heiligen Frau ist Häuslichkeit. Wörtlich heißt es zu Hause arbeitend. In 1. Timotheus 5, Vers 14 wird auch dieser Gedanke erwähnt, kommt er vor. Da geht es um Witwen, um junge Witwen und so weiter. aber der Gedanke ist da, die den Haushalt führen, wird da gesagt, die den Haushalt führen. Und dann im Alten Testament, Sprüche 31, wird das Bild sehr, am deutlichsten gemalt, wie eine Frau mit Leidenschaft und Hingabe diesen Bereich Haushaltsführung auslebt. Und wenn wir Sprüche 31 lesen, dann werden wir sehr schnell feststellen, das ist wirklich eine starke, selbstbewusste Frau, die da mit Führungsqualität, die uns da beschrieben wird. In dieser Beschreibung werden wir auch sehen, dass Haushaltsführung ein ganzes Unternehmen ist. Es ist ein Vollzeitjob. Heute werden die Frauen als dämlich abgestempelt, wenn sie sich der Familie und dem Zuhause widmen. Andererseits jammern dann die Soziologen und sagen, das Gefühl der Heimat, des Zuhauses bricht immer mehr auseinander bei uns. Nun, ich bin sehr dankbar, dass bei uns das Zuhause, in unseren Kreisen, das Zuhause einen hohen Stellenwert hat. Und ich persönlich, ich genieße es, nach Hause zu kommen. Es gibt nichts Schöneres als nach Hause kommen. Die Tür auf und zu Hause sein. Was für ein schönes Gefühl. Ich wiederhole es immer wieder, aber es ist hier auch notwendig, diese Eigenschaft häuslich ist nicht jetzt nur für Frauen. Auch uns Männer betrifft sie. Auch wir prägen unser Zuhause. Aber die Mütter viel, viel mehr. Bei uns ist es so, wenn in unserer Familie meine Frau nicht da ist, dann sind unsere vier Wände kein Zuhause mehr. So fühlen wir uns. Wir fühlen uns verlassen, ohnmächtig, keiner blickt, was zu machen ist. Es fehlt die Wärme, es fehlt die Seele, es fehlt das Gute, die Gute. Ich habe immer wieder jetzt von jungen Frauen gehört, aus unserer Gemeinde, jung verheiratete Frauen. Sie haben gesagt, ich brauche keine Karriere. Ich will für meine Familie da sein. Super. Das hat mich richtig ermutigt. Fand ich super, das ist gut so. Natürlich gibt es auch andere Zeiten. Es gibt Situationen, wo beide arbeiten müssen. Und da, wir erleben das auch, dass Lena arbeiten muss. Und es gibt einfach solche Zeiten, man muss arbeiten. Das geht nicht anders. Aber ich ermutige, das zu überprüfen. Warum muss eine junge Frau und Mutter arbeiten? Nur damit man sich ein zweites Auto leisten kann? Oder damit man ein- oder zweimal im Jahr Urlaub machen kann? Ist es nachhaltig sinnvoller, darauf zu verzichten? Hat die Familie nicht mehr davon, wenn Mama zu Hause ist? Nur zum Überlegen. Sind 14 Tage Urlaub es wert, dass Mama an 100 Tagen kaum zu Hause ist und müde ist? Wenn das Zuhause gemütlich sein soll, dann muss es auch gepflegt werden. Nun, ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ für übertriebene Sauberkeitswahn und immer putzen, aber Gemütlichkeit erfordert einen gewissen Standard, eine gewisse Ordnung braucht man, wenn man gemütlich leben will. Es soll nicht steril sein, nicht jetzt, also manchmal hat man Angst, da ist alles so perfekt bei jemand, da kommt man schon rein und dann hat man schon gestört, diese Schönheit. Ja. Das soll nicht so sein, aber es darf auch nicht chaotisch sein bei uns. Also das man fühlt sich dann nicht zu Hause, wenn Chaos ist. Also wir sehen, die Häuslichkeit ist keine Eigenschaft der Dummen. Es ist eine Eigenschaft der Gottesfürchtigen. Und hier auch, habt Mut, gegen den Trend zu gehen, weil eure Familien dadurch profitieren werden, wenn ihr häuslich seid. Gibt es dazu auch Ergänzungen? Ja.
Früher die Baptisten haben zu Hause kein Fernseher gehabt. Die haben mehr gelernt zum Beispiel in die Gemeinde als zu Hause. Heutzutage denkt man, dass Fernseher wird geprägt zum Beispiel und gelernt, wie man soll anziehen, wie soll man Lebensstil führen. Und dann ist das natürlich für die Mutter zu ihrer Tochter etwas zu sagen schwer. Liebe Tochter, sagt ihr, Mutter, weißt du, du bist zu alt mit deinen Gedanken, mit deinem Verstand, du bist noch in Russland. Komm, ich zeige dir, wie man soll sich benehmen, wie soll sich anziehen, wie soll sich man wirklich gut und schön und hübsch sein. Und natürlich, wenn Mutter nicht geistlich genug stark ist, dann lässt sie sich, wie gesagt, führen von ihrer Tochter. Und das heute sehen wir die Beispiele sehr oft in unserer Gemeinde, braucht man nicht weit zu gehen. Und das ist natürlich schade, dass die Farben oder zum Beispiel die Mode, die kann regieren und sagen, aber jetzt müsst ihr euch das anziehen, was wir wollen und nicht, was die Bibel sagt oder noch was. Also das ist schade, dass wir, wie gesagt, immer mehr und immer mehr werden ablenken und wir merken gar nicht, dass wir sind schon so weit, dass wir auf einer Ebene mit der Welt. Und die Welt, wie gesagt, natürlich, die sagt, ihr seid okay. Früher hat man das, wie gesagt, gehasst, Menschen, wenn die keusch waren wirklich und gesund und keine Farben auf den Lippen oder auf dem Gesicht haben. Man hat solche Leute nicht verstanden, dass man kann wirklich hübsch und schön sein, ohne verschiedene Farben, ohne Moden, ohne wirklich so herrlich und so schön. Aber was wirklich in einer jungen Frau schön ist, das ist Keuschheit, das ist Demut, das ist Sanftmut, das ist wirklich Liebe. Das ist die Sache, wirklich ist in ihr wertvoll.
Also mir liegt auf dem Herzen das mit dem Freund sein. Also ich war zu meinen Kindern immer wie ein Freund. Und damit bin ich belohnt worden, dass ich sozusagen jetzt noch warte bei meiner Tochter, die jüngste, 16 Jahre alt, auf die Pubertät. Ich spüre nichts von der Pubertät. Es war super. Im Gegensatz habe ich meine Frau nicht wie einen Freund behalten. Und es ist fast so weit gekommen, bis zur Scheidung. Sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und Kumpel und Freund ist schon ein Unterschied. Ich hätte nie im Leben sagen, Jesus, du bist mein Kumpel. Geht nicht, ne? Aber ich kann sagen, Jesus, du bist mein Freund.
Danke für den Beitrag hier bei der sechsten Eigenschaft einer jungen Frau ist die Güte. So wird das von den meisten übersetzt, auch einmal mit Freundlichkeit, freundlich. Also ohne diese Eigenschaft der Güte, da werden unsere Wohnungen sehr, sehr kalt sein. Also wir können alles korrekt machen, ein Zuhause, ein perfektes Zuhause machen. Und ich kann mich erinnern an eine schwere Zeit vor ein paar Jahren in unserem Leben. Und man kann sagen, wir hatten damals dasselbe schöne Wohnzimmer wie heute. Heute ist es ein bisschen schöner geworden, aber auch damals war es schön. Aber keiner von der Familie suchte die Gemeinschaft in diesem Zimmer, in diesem Wohnzimmer. Jeder ist sofort auf sein Zimmer, jeder hat nur für sich gelebt. Warum? Weil man mit mir nichts anfangen konnte. Ich war unglücklich über mich selbst und mit der ganzen Welt und kam mich nicht zurecht. Und dieses Verhalten, es prägte das ganze Familienleben. Auch hier, wir alle tragen dazu bei, wie unser Familienleben ist, aber die Frauen am meisten. Und ich habe schon von vielen weisen, guten Ehemännern Folgendes gehört. Sie sagen zu ihren Kindern, schaut bitte, dass das der Mama gut geht. Wenn es Mama gut geht, dann geht es uns allen gut. So ist es doch, oder? Einen Vers dazu aus Sprüche 31, 26. Darf ich da bitten?
Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und ihre Zunge ist gütige Weisung.
Eine Mutter ist ein sehr wichtiger Ratgeber in der Familie. Da kommt so vieles zusammen. Alle laufen zu Mama. Wie schön ist es, wenn die Ratschläge mit Güte erfolgen. Nicht mit der Bitterkeit und auch nicht zu Bitterkeit aufrufen. Nicht sagen zu einem Kind, ja, das kannst du niemals vergessen, das sollst du niemals vergeben. Das ist Bitterkeit sehen. Das soll eine Mutter niemals machen. Auch nicht zur Bosheit aufsticheln. Also das ist eher von uns Männern eher zu erwarten. Da sagst du, du musst dagegen halten, du musst so. Ja? Aber von der Mutter sollte Güte kommen. Du musst es nicht heimzahlen. Das ist die Güte einer Mutter. Diese Ermutigung zum Guten. Also eine Mutter kann selbst sehr gütig sein und andere dazu ermutigen, gütig zu sein. Das macht eine junge Frau sehr schön. Die siebte Eigenschaft ist Unterordnung. Ein sehr anspruchsvolles Wort zum Schluss. Sehr, sehr, sehr oft missbraucht von uns Männern. Heute dieses Wort total verpönt. Menschen können damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch, liebe Frauen, geht, wenn ihr dieses Wort hört, ob ihr nicht zusammenzuckt und sagt, nein, so ein Wort, je nachdem, was ihr erlebt habt. Oder ob ihr zustimmt, nickt und sagt, gut, also ich stehe dahinter. Nun, ich persönlich, ich bekenne mich zu dieser Eigenschaft. Ich verstehe Unterordnung als etwas sehr Schönes und auch nicht unbedingt sehr Schweres. Nicht, weil ich jetzt ein Mann bin und ich bin der Nutznießer und die Frau ordnet sich ja unter. Das meine ich jetzt gar nicht. Ich glaube, dass wir diese Eigenschaft sehr missverstanden haben als Männer. Aus irgendeinem Grund haben wir es so zurechtgelegt, dass das die Eigenschaft für die Frau ist, nicht für uns. Und das ist völliger Unsinn von der Bibel. Vielleicht denken einige, ja, aber du liest es doch selbst. Bei jeder Trauung liest du Epheser 5 und da steht es wirklich so. Wenn wir Epheser 5 aufschlagen, dann lesen viele ab Vers 22. So beginnen viele auch bei der Trauung. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ja, so, Vers 22. Warum lesen wir von hier ab? Ja, weil der Abschnitt da beginnt, weil irgendjemand so eine Überschrift gegeben hat, gesagt, so ab hier lesen. Ja. Aber das stimmt ja nicht ganz. Wenn wir einen Vers hochschauen, Vers 21, dann lesen wir, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das gilt beiden. Also was wir sehen, es gibt eine Grundregel, die gilt für alle. Und es gibt einen Akzent, den man setzt, und der ist für eine bestimmte Gruppe, dieses Akzent. Aber wenn es einen Akzent gibt, dann heißt es nicht, dass die Grundregel aufgehoben ist. Dasselbe Prinzip wenden wir ja auch bei der Liebe an. Wenn wir jetzt Epheser 5 lesen werden, dann steht es da, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Bei den Frauen oder zu den Frauen steht gar nichts davon, dass sie ihren Ehemann lieben sollen. Aber ich habe noch nie jemanden gehört, keinen habe ich gehört, der behaupten würde, lieben, das ist nur eine Eigenschaft der Männer. Machen wir ja nicht, oder? Wir müssen festhalten, dass gegenseitige Unterordnung ein grundsätzliches Prinzip von Beziehung ist. Es gibt ein grundsätzliches Prinzip und das ist gegenseitige Unterordnung. Und ein gutes Zusammenleben ist nur da gewährleistet, wo Menschen sich gegenseitig unterordnen. Beide, alle Seiten. So funktioniert das ganze Reich Gottes. Unterordnung. Das ist völlig anders als jede Gesellschaftsform, die wir kennen. Zur Erinnerung, ein Bibelabschnitt, den Jesus, die Worte von Jesus.
Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's nicht der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener.
Das ist Gottes Art. So stellt sich Jesus vor, das Zusammenleben. Und hier lesen wir den letzten Satz, dass Jesus selbst sich diesem Prinzip unterstellt. Und jetzt lesen wir einen anderen Abschnitt, wo es noch deutlicher wird, wie Jesus sich diesem Prinzip unterstellt. Philipper 2.
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist.
Das ist eine zentrale Stelle, wenn wir die Unterordnung im Reich Gottes verstehen wollen. Jesus ordnet sich dem Vater unter, damit sein, also des Vaters Wille, sich erfüllt. Manchmal, also das große Missverständnis ist, dass Unterordnung ist was für schwache Menschen. Hier sehen wir genau das Gegenteil. Unterordnung ist nichts für schwache Menschen. Menschen ohne eigene Meinung, ohne Persönlichkeit, sie brauchen sich nicht unterordnen. Sie haben schon verloren, sie sind schon unterlegen. Da ist nichts zu holen bei diesen Menschen, die keine Meinung von sich haben. Im Gegenteil, Unterordnung ist für Starke, für solche, die eine klare Meinung haben. Aber sie haben nicht nur eine klare Meinung, sie haben eine klare Erkenntnis, und zwar: Ich stehe unter Gott. Gott steht über mir. Und es geht ihnen um den Plan Gottes. Liebe Freunde, wenn wir uns gegenseitig unterordnen in der Gemeinde, dann akzeptieren wir vor allem den Willen Gottes in unserem Leben. Und deshalb müssen wir es in der Furcht Christi machen. Wenn wir dieses Prinzip richtig verstehen, dann werden wir die Ursache in der Unterordnung, warum ich mich unterordne, nicht im anderen suchen. Dann werden die jungen Frauen nicht schauen: Ja, mein Mann macht alles richtig, also werde ich mich unterordnen. Oder: Mein Mann macht jetzt Fehler, also werde ich mich nicht unterordnen. Weil wenn wir das machen, dann machen wir es ja nicht aus Respekt zu Gott, sondern wir schauen: Ist mein Mann würdig oder nicht? Ist mein Partner würdig oder nicht? Und dann unterordne ich. In Philipper 2 entdecken wir noch eine weitere Erkenntnis, und zwar, dass Gott die Unterordnung belohnt. In Vers 9: Darum hat ihn auch Gott erhöht. Warum? Warum? Weil Jesus sich wie kein anderer unterordnet hat. Was für ein Beispiel für uns. Wenn wir ehrlich sind, und ich höre das immer wieder, dann haben wir Angst, uns zu unterordnen, weil wir dann uns ausgebeutet fühlen. Wir werden für dumm verkauft und jeder kann die Füße an uns abputzen. Aber wenn wir bei der Unterordnung den Plan Gottes verfolgen, dann wird das alles ausgeglichen. Dann wird Gott diesen Mangel, den wir vielleicht auch erleben sollten, ausgleichen, wie er bei Jesus ausgeglichen hat. Er hat ihn über alle gestellt. Ich ermutige uns alle, diese Eigenschaft der Unterordnung positiv aufzunehmen. Und wir werden feststellen, es ist gar nicht so schwer. Es ist nicht schwer, sich zu unterordnen. Wenn ich es gerne mache, dann ist es überhaupt nicht schwer. Gibt es dazu eine Bemerkung? Wir sind jetzt zum Schluss von diesem Lernstoff. Das Fach Gute hat diesen Lernstoff. Und ein Satz bleibt am Schluss, wenn wir dieses aus dem Vers 5 lesen. Der Satz, warum ist dieses Verhalten erstrebenswert? Und dann Vers 5 schließt mit diesem Gedanken, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Das ist ein sehr starkes Argument, mit dem werden wir jetzt auch schließen. Wir sehen hier, dass diese 7 Eigenschaften aus dem Fach das Gute, sie sind sehr verbunden mit dem Wort Gottes. Überall, wo das Wort Gottes verkündet wird, da entsteht diese Frucht bei jungen Frauen. So soll es sein. Und das ist nicht anders zu erwarten. Und eigentlich weiß jeder Mensch, wie Christen aussehen sollen. Auch vor allem ungläubige Menschen. Sie wissen ganz genau, wenn ein Christ sich richtig verhält oder nicht verhält. Aber wenn unser Leben mit der Botschaft nicht übereinstimmt, dann bleibt der Hohn nicht auf uns Menschen. Das müssen wir jetzt hier verstehen aus diesem Gedanken. Das Tragische ist, dass letztendlich über das Wort Gottes gelästert wird. Und zwar, es wird gesagt, dieses Wort, das kann doch nichts ausrichten. So wie die Menschen waren, so sind sie auch. Das ist alles doch nur eine Lüge, was da gepredigt wird. So sprechen dann die Menschen. Wenn wir nicht entsprechend der Botschaft leben, dann wird über das Wort gelästert. Wenn wir aber das ausleben, was das Wort sagt, dann stopfen wir allen Lästerern den Mund. Dann können sie nichts sagen. Und ich möchte mit einem Beispiel schließen, das wir selbst erlebt haben. Vor einiger Zeit saßen wir mit Lena bei einem Rechtsanwalt und auf Umwege, er wusste nicht, wer wir sind richtig und er hat sich einfach lustig gemacht über den Gedanken der Unterordnung in der Ehe. Und dann mitten in seinen Ausführungen stellt er plötzlich fest, dass ich Pastor bin. Und dann schaut er meine Frau an und meint, aber Sie ordnen sich doch nicht unter. Sie sehen ja gar nicht so aus, als ob Sie sich unterordnen. Und da konnte Lena mit einem strahlenden Lächeln sagen, doch, und es fällt mir gar nicht schwer. Dieser kluge Mann hat sich vorgestellt, dass eine Frau, die sich unterordnet, sehr unglücklich sein muss, keine Meinung haben darf. Was soll er jetzt noch sagen, wenn er sieht, wie eine glückliche Frau vor ihm sitzt, die mündig ist, die eine Meinung hat und die sich doch zu dieser Eigenschaft bekennt? Was soll er da noch sagen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Moment richtig genossen. Wenn ein Lästerer nichts mehr zu sagen hat, dann ist das richtig schön. Ja, wir sind zum Schluss gekommen. Falls noch ein Gedanke sein sollte, darf man ihn sagen. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie sieht diese Unterordnung praktisch aus, sowohl für die Frau, aber auch für den Mann? Also, im Praktischen halt.
Okay. Ja, das nehme ich mir dann heute nicht mehr vor. komm zu uns, dann wirst du sehen. Wir suchen uns. Ja. Okay, also ich kann vielleicht mitnehmen diesen Gedanken, zum, wie kann man es noch praktischer zeigen oder wie. Sehr viel geschieht in der Einstellung, wie wir über den anderen denken. Und wenn ich mich unterordne, ich bin mir für nichts zu schade. Ja. Ich ordne mich genauso zu Hause unter und bin mir für nichts zu schade. Ich schaue so, dass es den anderen gut geht zu Hause. Und so, wenn, also beide denken wir so, ja, dass wir sind uns nicht zu schade, Aufgaben zu übernehmen, die vielleicht auch ja, unter unserer Würde liegen oder so, ja, so, vielleicht so in diesem. Aber du hast schon recht, also diese Praxis, die macht es dann aus. Aber es ist nicht schwer, wenn man es aus Liebe macht zueinander, es ist nicht schwer. Bitte? Am Ende kommt Respekt raus, ja. Ja. Gut, dann denke ich, dass wir abschließen. Wäre jemand von den, es ist ja Anweisung an alte Frauen, dass sie belehren sollen, die jungen Frauen. Dürfte ich bitten, Natascha hat. Darf ich dich bitten, dass du betest für diese Aufgabe und du betest und dann bete ich noch und dann so mach mit. Kannst du vielleicht das Mikro geben? Ja, wir stehen auf zum Gebet.
Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und danke dir von ganzem Herzen, dass du bist mein Herr und mein Gott. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hast mich auch mein Leben lang geführt, geleitet und getragen. Und ich bin dir so von Herzen dankbar, dass diesen Weg, den du mich geführt hast, war kein schlechter Weg. Es war ein wunderbarer Weg. Danke, dass du uns auch in die Ehe getragen und geführt hast und gesegnet hast. Herr, und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns als Gemeinde, dass du uns als Schwestern, als Frauen, dass du uns segnest, dass wir in dieser Frage wirklich nach deinem Wort leben, dass wir, damit es uns nicht schwer ist, es zu unterordnen, damit wir es mit Freude machen, damit wir keusch sind, damit die Güte aus uns wirklich strahlt. Ich bitte dich von ganzem Herzen, gib uns Weisheit, die wir nicht mehr die Jüngste sind, gib uns viel Güte, viel Demut, viel Geduld, viel Liebe, auch die Jüngeren zu unterweisen, damit wir wirklich es mit Liebe tun und damit es auch auf guten Boden fällt. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, damit dein Wort nicht gelästert wird, sondern damit du sollst verherrlicht werden durch alle Frauen in unserer Familie, durch alle Frauen in unserer Gemeinde, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, überall, wo sie sich bewegen, in den Familien, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, egal wo, bitte dich von ganzem Herzen, dass du zu uns sprichst und dass du uns formst wie der Töpfer den Ton. Danke dir von ganzem Herzen für deine Geduld und für deine Güte zu uns und für deine Liebe zu uns. Amen.
Amen. Und unser Vater, wir bitten dich um gute Beziehungen von alten, reifen Schwestern zu jungen Frauen, dass da auch echte Beziehungen entstehen und dass auch Respekt herrscht zwischen in den Beziehungen, dass sie voneinander lernen können und annehmen können, Ratschläge. Wir bitten dich um ein gutes Miteinander und wir bitten dich besonders für junge Frauen in unserer Gemeinde, dass sie gestärkt sind, dass sie nicht den Mut verlieren, dass sie mit Freude ihre Berufung leben und ein Zeugnis sind in ihrer Umgebung. Ja, danke dir, dass du so gut zu uns bist, dass du uns auch in diesen Aufgaben niemals alleine lassen wirst. Und jetzt bitten wir dich um deinen Segen und dass du uns begleitest. Amen.